Frühstück mit Bier.
So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Heute mit Matthias Strolz, bei dem wir jetzt gerade im Atelier sitzen. Hallo Matthias.
Ja, hallo. Zur Wohle.
Aber es freut uns sehr, dass du uns eingeladen hast zu dir nach Wien. Wir stoßen gleich mal an mit unserem BG.
Prost. Zur Wohle. Aber dir.
Tschüssi. Frühstück mit Bier. Gibt es das bei dir öfter, Frühstück mit Bier, oder bist dann doch eher der Semmel-Marmelade-Typ?
Ich bin gar nicht der große Frühstücker. Aber Frühstück mit Bier ist so ein bisschen ein Refrain auf meine wilden Jugendjahre,
oder? Das, so, ne? Das klingt ja schon mal sehr interessant.
Ja. Also man hat so seine Erinnerungen, seine goldenen. Ne?
So ein Festival oder so einmal gewesen, wo du gesagt hast, hast du in der Früh schon mal ein Bierchen getrunken?
Ja, ja, ich war 10 Jahre bei der Dorfmusik. Mhm. Damals waren die jungen Klostertaler, ich weiß nicht, ihr seid zu jung vielleicht. Die jungen Klostertaler haben 2-mal den Grand Prix der Volksmusik gewonnen, gell? Mhm. Und die sind eigentlich aus unserem Dorf gekommen und die waren auch bei der Dorfmusik. Das heißt, wir waren kleine Stars, ne? Als Amateure, ne?
Welches Instrument war das?
Und Musik hat halt geheißen gratis Bier, ne? Das ist,
so,
das ist für mich in jungen Jahren super gewesen. Klarinette, Saxophon.
Oh. Spielst du heute noch?
Nein, oder? Ich spiele nicht mehr. Bin nicht zum Brauchen.
Aber wir haben in der Vorbereitung auch gelesen, irgendwo war eine musikalische Karriere mal drinnen. Du hast dein Album einmal aufgenommen.
Lost in Space.
Ich gebe es euch mit, die Scheiben. Ich hab's, also eigentlich war ich Rohstoff. Der Kurt Razzelli, das ist so ein Mashup-Künstler, der hat immer meine Reden im Parlament vertont. Und das war ein großer Erfolg eigentlich. Und der hat gesagt, nachdem ich irgendwie verkündet habe, ich übergebe, hat er gesagt, hey, jetzt machen wir eine Scheibe zusammen. Also davor mit einem aktiven Politiker wollte das nicht machen, aber so ein Ausgleitender hat er gesagt, mach mal. Und ich habe gesagt, finde ich lustig. Meine Mitarbeiter Stäbe haben gesagt, das kannst du nicht machen. Da wird nie mehr was aus dir. Und dann haben wir sogar noch Videos draht und ich habe angefangen zu tanzen und dann sind sie ganz verfallen und ich habe gesagt, Schluss jetzt, ich habe Lust zu tanzen und ich tanze jetzt. Ne? Und so haben sie gesagt, was, deine Moves sind völlig übersteuert.
Das ist aus den 90ern noch, oder?
Hey, ja, Mann.
Also, ja.
Hemmungslos, in meinem neuen Buch habe ich als Kraft und Inspiration für diese Zeiten, habe ich jetzt drin als Widmung, hemmungslos, lustvoll singen, hemmungslos tanzen. Mhm. Ich bin schwer dafür. Also, wenn du Menschen auch ein bisschen einschätzen willst, schau ihm zu beim Tanzen zum Beispiel oder beim Singen.
Das heißt, du hast jetzt in der Corona-Krise eigentlich die Zeit zum Singen und Tanzen genutzt, oder?
Kann ja, auch, so zum Schreiben vor allem.
Zum Schreiben.
Ja. Aber ich singe gelegentlich oder ich jodel eigentlich viel.
Dürfen wir da mal
eine Kostprobe? Ja. Da muss ich noch was drehen.
Ja, dann drehen wir das mal.
Später.
Da kommt halt doch ein bisschen der Vorarlberger in dich durch. Da muss ich eh fragen, wir sind ja da jetzt in Wien. Ist das Vorarlberg, ist das noch in deinem Herzen oder hat dich die Stadt Wien schon ganz eingenommen? Kann man die Stadt Wien irgendwann akzeptieren als Vorarlberger oder immer so ein bisschen ein Fremdheitsgefühl dann?
Nein, es sind ja ganz viele da, Berger. Also es ist ja über 30.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in Wien. Ich liebe Wien, total. Also ich finde die Stadt super. Und ich liebe Vorarlberg. Also das Schöne ist, wir sind ja nicht nur einfältig als Menschen, wir sind so vieles gleichzeitig. Ne? Du kannst
Multitasking.
Ne? Es gibt Pfarrer, die sind schwul und so. Es gibt Dinge, die sich kombinieren, das glaubst du gar nicht. Gell? Oder war früher verboten und immer noch tabuisiert. Aber alles Mögliche. Also ich bin, was früher Leute nicht für möglich gehalten hätten, dass ein Vorarlberger auch ein Wiener sein kann, gleichzeitig. Oh, leicht. Ne? Und dann bin ich aber, wenn ich in Vietnam am Strand hocke, bin ich eigentlich ein Österreicher oder ein Europäer. Ne? In Vorarlberg bin ich ein Klostertaler.
Bist du in Vorarlberg nicht ein Wiener?
Nein, in Vorarlberg jetzt bin ich ein Klostertaler. Ich schon, manche sagen, was willst denn du da? Nein, aber Heimat ist relativ natürlich, also die Referenz. Ne? Wenn du, keine Ahnung, wenn du am Strand in Mexiko hinter dir einen Österreicher hörst, kriegst du sofort Heimatgefühle und sagst, hey, jetzt gehen wir ans Heben gemeinsam, oder? Demselben Mensch würde das nicht einmal die Zeit abnehmen, nicht? Wenn du in Linz triffst. Also ist alles relativ. Nicht? Und so merke ich, meine Heimat, in Wien bin ich ein Maurer. weil mir Mauer am Herzen liegt. 23. Bezirk, ein Teil davon. Also, bin das schon von Herzen, aber man darf sich in diesen Etiketten auch dann nicht zu wichtig nehmen, zu dogmatisch. Ne? Mhm. Dann wird es eng, finde ich.
Du hast uns gesagt zuerst, du warst ja mit den Klostertalern, mit der Musikgruppe schon fast ein Star sozusagen, oder ein Star.
Wie na, die waren Star, nicht ich.
Ich war immer drin. Du warst der Rowdy. Warst du so ein richtiger Rowdy dann, kann man sagen. Ne?
Also. Nein, der Markus Wolfert, der Leadsänger war, von den Klostertalern, und die waren ja neben den Zillertaler Schürzenjägern und den Kastelroter Spatzen wirklich, das waren die großen drei damals in den, was hätte ich gesagt, in den 80er Jahren, ja. Bis hinein in die 90er. Und der war echt eine Größe. Ne? Also gerade, dass die Unterhosen nicht auf die Bühne geflogen sind, weil wir im Festsee gespielt haben im Süden Deutschlands oder sonst irgendwo. Und die haben ab und zu, obwohl sie voll Profis waren, bei uns mitgespielt. Und von ihrem Glanz quasi haben wir profitiert. Ne? Mm. Weil da hat die Hütte gebebt.
Wie hat es dich dann trotzdem in die Politik verschlagen?
Ist auch ein Bühnenberuf. Ne? Direkt vom Bierzelt in die Nein, ich war immer ein Politschädel. Hat mich immer fasziniert, wenn Menschen miteinander was gemacht haben. Habe ich halt, was ich, mit 13 habe ich halt, oder mit 12 habe ich Ministrantenwochen organisiert. Bin im tiefen Ausland, im Liechtenstein, im Schellenberg. Und später war ich Schulsprecher und Landesschulsprecher und Chef der Hochschülerschaft in Innsbruck. Also mich hat das immer interessiert. Wenn Menschen tun, schaue ich ihnen gerne zu, tue es gerne mitreden und tue gerne auch mit anpacken. Das ist so mein Faible und da liegt es nahe, dann auch was Politisches zu machen.
Mhm. Du sagst, das ist auch ein Bühnenberuf. Mhm. Wie würdest du das einschätzen? Wie viel Prozent ist Politik Inhalt und wie viel Prozent Show oder Inszenierung?
Ja, Politik braucht Inszenierung, das ist negativ gerahmt. Aber also das tägliche Brot von Politik ist natürlich Kommunikation. Und jeder Kommunikationsakt ist ein In-Szene-Setzen. Also du kannst mit deiner Frau reden, das ist auch ein In-Szene-Setzen. Mhm. Da gibt es ja grobe Verwechslungen. Du kannst nicht kommunizieren. Mhm. Und jeder Kommunikationsakt ist streng genommen ein Bühnenakt. Und manchmal ist halt die Bühne, das Schlafzimmer oder das Bad, und dann schlagt der Frau die Tür zu und sagt, geh, kannst mir mal? Und dann glauben wir Männer, jetzt ist die Kommunikation vorbei. Ne? Das beginnt ja erst dann. Ne? nur weil jemand nichts mehr sagt, ist nicht Ende der Kommunikation.
Das heißt, geht das los.
Da geht's los. Das ist die nächste Eskalationsstufe. Wie ist man dann eh? Ne? Jetzt bin ich 14 Jahre bald verheiratet. Und natürlich braucht Politik Kommunikation, weil das ist das Vermitteln von Inhalten. Insofern finde ich nichts Böses an Inszenierung. Was ich nicht mag, ist die Lüge. Also jeder von uns hat schon gelogen, ich auch. Aber wenn ein großer Junge, gehört dazu zum Leben, zum Menschsein. Aber es gibt allzu viele, gerade in diesen Jahren, die Lüge als absolutes Standardinstrument benutzen und das fetzen professionell finden, wenn sie kaltblütig gelogen haben. Also je dreister, je kaltblütiger, je hemmungsloser, umso mehr klopfen sie sich, glaube ich, am Abend auf die Schulter und sagen, boah, heute war ich wieder scheiß professionell.
Aber da ist da wahrscheinlich in deiner Zeit in der Politik das öfter mal untergekommen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, da ist es nicht immer. Wie ist das? Dann baut man dann eine persönliche Beziehung zu anderen Politikern der anderen Parteien auf und sagt, du, ich weiß bei dir, du liegst mir eigentlich jedes zweite Mal ins Gesicht, dir glaube ich gar nichts mehr. Bei dem anderen, naja, das ist, wird schon ein Freund. Wie entstehen da so Beziehungen dann?
Ja, total. Das ist wie in jedem anderen Beruf. Also, was ich, wenn du als Tischler auf die Lehrolympiade fährst, sind deine Mitbewerber auch Kollegen und was ich, der Marcel Hirscher wird zu seinen anderen Kollegen auch kollegiales Verhältnis haben. Und du weißt von jedem und von jeder, für jeden hast du eine Schublade, ob die stimmt. Ne? Aber du weißt auf einer 10er-Skala, wie lang die Nase ist, ob es ein Lügebold ist oder eher nicht, oder ein sehr wahrhaftiger, ob es ein Ego-Shooter ist. Natürlich wie in jedem Bühnenberuf, ihr seid ja auch Bühnenberufene, ja. gibt es ganz viele Egozentriker oder Ego-Shooter. Ne? Bühne ist super, um sich Liebe zu organisieren. Also das ist synthetische Liebe. Ne? Wir alle laufen als Menschen auf Liebe, das ist unser Treibstoff, CO2-neutral. Und dann haben wir so irgendwie das Gefühl, wir kriegen es wenig und dann tun wir uns das organisieren. Und eine Möglichkeit ist, sie zu organisieren, synthetische Liebe, also Liebe synthetisch herzustellen, ist die Bühne. Applaus, Koks für die Seele. Ist natürlich eine Droge, macht abhängig, da müssen wir immer Acht geben, wir Bühnenberufler, dass wir nicht Junkies werden.
Wie geht's dir da jetzt nach 2 Jahren, wo du quasi ja trotzdem ein bisschen weg bist von der ganz großen Bühne, von der Politikbühne? Sagst du jetzt, vermisst du es schon wieder? Sehen wir Matthias Strolz bald wieder auf der großen Bühne? Oder sagst du, nein, ich muss meine Bühne jetzt irgendwo anders finden?
Naja,
wird das Ego noch genug befriedigt?
Ja, das Ego, das ist gut, genug befriedigt. Das jedenfalls. Und ich bin ja auch eine Person des öffentlichen Lebens geblieben. Mhm. Und das hat zwei Gesichter nämlich. Zum einen ist mir relativ rasch klar geworden nach der Übergabe, das liegt nicht mehr in meinem Entscheidungsbereich. Das heißt, ich bin ins Gedächtnis einer Generation eingeschrieben, so wie die Heidi Schmidt oder wie die Freda Meissner-Blau als Gründungsvorsitzende der Grünen, mittlerweile verstorben. Aber das kann ich mir nicht mal aussuchen. Das heißt, irgendwelche werden mich immer erinnern. Deswegen habe ich gesagt, ja, was bin ich jetzt eigentlich? Ja, ich lasse mir Zeit, um mich neu zu erfinden, aber bekam mit zunehmenden Wochen und Monaten, die vergangen sind, die Klarheit, ich bin sowas wie ein Impact-Unternehmer. Also mir geht's immer um Wirkung. Und ich will da im großen Weingarten Gottes da irgendwie, also im Kollektiv, in der Gesellschaft, was Sinnvolles beisteuern. Wenn ich das aber will, dann ist ja meine Bekanntheit eigentlich eine der größten Ressourcen, die ich habe. Außer, dass sie auch gefährlich ist. Die kann nicht einmal in Vietnam da irgendwie besoffen am Strand herumkugeln. Irgendjemand kennt mich sicher. Mhm. Oder letztens bin ich ohne Maske Straßenbahn gefahren. Natürlich ist eine Viertelstunde später ein Foto davon auf Instagram. Ich habe sie verloren unterwegs, muss ich dazu sagen, weil das interessiert dann keinen. Du bist, bist nackert
Matthias
in der Straßenbahn.
Matthias Strolz ohne.
Ja, genau. Also, aber das... Ich mag das auch, also meine Frau mag das zum Beispiel nicht, dass man auf Schritt und Tritt erkannt wird. Ich mag das. Erstens gibt mir das die Lizenz, alles zu fragen, weil die Leute mich ja auch alles fragen. Ne? Die sind ja bei du mit dir, also, dann bin ich auch gleich mit jedem, hey, wie ist jetzt das? Ne? Wie juckt es dich eigentlich, wenn dein Bart länger ist als 5 Millimeter? Weil mich beschäftigt mich gerade. Ne? Ja. Wie gehst du damit um? Was? Keine Ahnung.
Ne?
Wie tust du es mit deiner hohen Stirn? Ne?
Ja.
Schon drüber nachgedacht?
Ja, Mosamedic her.
Haferpflanzung?
Ja, habe ich schon, ja, auf jeden Fall.
Brustteigürtel rauf. Also dann kann ich fragen, was ich will. Ne? Das ist super. Ja?
Das ist gut,
die Lizenz zum Fragen. Ne? Das ist perfekt.
Du sagst, deine Bekanntheit nutzt du quasi jetzt auch, um dich selbst zu erfinden. Du hast dir einige Bücher geschrieben. Wir haben da Sei Pilot deines Lebens, Mein neues Österreich, jetzt ein neues Buch Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Das sind ja sehr starke Titel, finde ich, so wirklich schon Messages, die du mitteilen willst. Du warst in der Politik. Was würdest du jetzt sagen, ist so in einem Satz die Kernmessage, die du in deinem Leben, deinen Impact, was du transportieren willst? Um was geht's? Was ist wirklich wichtig?
Mir geht es immer um das Thema Entfaltung. Also dieses Flügelheben, was ich irgendwie ikonisch geprägt habe, das bringt es auf den Punkt. Ich glaube, wir sind als Menschen schöpferische Wesen. Wir kommen auf den Planeten, wir sind außerzeitliche Wesen. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Wir sind außerzeitliche Mensch. Also der Mensch ist ein außerzeitliches Wesen, das für diese Zeit auf diesem Planeten in einen vergänglichen Körper schlüpft. Damit schließen wir den Deal ab. Wir bekommen 5 Sinne, ein Hirn. Das sind unglaubliche Apparaturen. Wir können damit unglaubliche Dinge wahrnehmen. Mhm. Aber gleichzeitig wird uns dadurch der Blick in die Unendlichkeit vernebelt. Das ist der Deal quasi. Du wirst ein Fleischling. Der Blick in die Unendlichkeit wird dir verstellt. Dafür bekommst du 5 abgefahrene Sinne und einen abgefahrenen Körper, in dem du jetzt da herumgondelst, ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte.
Klingt geil.
Und da gibt's eine Einladung. Und die lautet, entfalte dich. Also übersetzt, Flügelheben. Das Leben will nichts anderes von uns, außer dass wir uns entfalten. Das ist wie, was will denn das Leben von einem Samen, von einer Kartoffel, die wir in den Acker legen? Entfaltung. Von einem Samen, den wir ins Hochbett legen? Entfaltung. Von einem Kind, da sehen wir sie ja unverfälscht. Was will das Leben von einem Kind? Entfaltung. Nur als Erwachsene wissen wir dann nicht mehr, was das Leben von uns will. Na, was wird sein? Entfaltung.
Sehr, sehr, sehr schöne Message. Ja. Das heißt, du siehst es ja so, man soll den Mut haben, sich auch zu entfalten. Es gibt eigentlich nichts, was wirklich, wovor man Angst haben sollte, oder? Wenn man das so sieht, dass man eh eine unsterbliche Seele ist und...
ja, das könnte uns die Angst nehmen. Wäre ein schöner Blick, ja. Wobei ich großes Verständnis habe für Angst. Bin ja am Essen, sorry, aber...
Passt schon, wir können anstoßen am Tisch. Wir sind ja bei Frühstück mit Bier. Alles gemütlich da bei uns. Tschüss.
Nein, bei diesem Deal da, gell, den ich geschildert habe gerade, da gibt es auch einen Beipackzettel, kleingedrucktes, und da drin steht unter Punkt 17, du Fleischling, wirst auch gebeutelt und gerüttelt werden von Ängsten aller Art. Mhm. Und das hast du unterschrieben, sorry, Pascal.
It's part of the deal.
It's part of the deal, ja.
Wie siehst du dann, Bildung ist ja so ein wichtiges Thema, Flügel entfalten auch für Kinder. Mhm. Wir sind sehr viel mit dem Thema Mindset, mit dem Thema Kopf beschäftigt. Wie siehst du dann die Fehlerkultur? Du hast jetzt auch die neue Serie beim Puffpuls 4 mit Fuck Up Show. Mhm. Wie siehst du die Bildung und den Zusammenhang der Fehlerkultur in der Bildung? Eigentlich werden wir ja auch Fehler getrimmt. Es wird ja in der Schule immer nur gesagt, das ist falsch, dafür bekommst du diese Note, ja. Das ist falsch, das. Aber eigentlich nie wirklich, das ist richtig, das kannst du gut. Was sind da deine Gedanken zu einer Fehlerkultur und einem Entfalten?
Ja, dass es beschissen ist natürlich, im großen Stil beschissen. Dass wir den Kindern ab 7 Jahre drüber fahren mit dem Rotstift und sagen, hey Karl, aufstehen. Schau sie mal alle her, das ist Karl. Das ist der Elendste in Mathematik. Ja? Und du nicht lachen, Pascal, du bist nicht zum Brauchen in Deutsch und Termine
stimmt
hinten.
Wirklich.
Halt die Goschen, weil du bist in Bayern ein echter Fehler, bist ein Loser. Ne? Bist ein echt ein Null. Ne? Und das drücken wir ihnen ein, das geben wir ihnen amtlich, mit 7 Jahren. Die erste Bescheinigung, die sie mitbekommen, so amtlich vom Gemeinwesen, ist mitunter vielleicht das Skirennen, wo sie einen Pokal mit haben nehmen, dann geht sie nur für 3 aus. Aber jeder kriegt ein Zeugnis und da drin steht potenziell nicht genügend. Allein, dass wir damit drohen, bei 7-Jährigen, bei 8-Jährigen, nein, ja, völlig krank. Das ist krank. Und dann wundern wir uns, wenn ich dann so Touren mache durch Österreich, Deutschland. Deutschland hat dasselbe Problem. Und sage, wir reden mal über Berufung. Und sie sagen, oh, Berufung. Hat nichts mit mir zu tun. Sogar ja, mit jedem. Ne? Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente, die Bedürfnisse der Zeit treffen. Dann schauen sie mir an wie Autobus, was heißt Talente, Bedürfnisse, Zeit, hat nichts mit mir zu tun. Also sage ich, oh ja, was kannst du gut, was machst du gern, das sind deine Talente. Bedürfnisse der Zeit, wo kann man das brauchen? Ne? Und dann gehst du einen Schritt näher und sagst, Karl, was kannst du gut? Wo sind deine Talente? Und dann druckst du dann in den Sessel, schaut dir an, leicht verdattert und verunsichert und sagt, boah, weiß ich eigentlich nicht. Hab mir so noch nicht überlegt. Und dann sagt sie, Karl, wo bist du so richtig grottenschlecht? Dann fangen sie an zu erzählen. Jetzt kommen sie in Vorlage und fangen sie an zu erzählen. Da haben sie Erlebnisse aller Art über die letzten Jahre. Das ist Elend. Müssen wir abschaffen. Und dann sagen wir, ich kann es nicht abschaffen. Oh ja, zum Beispiel finnische Schule hat allein einen Leitsatz, den wir uns aneignen könnten, nämlich kein Kind beschämen. Hey, wie cool wäre das, wenn wir sagen, eine der Leitlinien für unsere Schulen ist kein Kind beschämen. Wenn das Mantra wäre, dass die Lehrerschaft jeden Morgen singt, so unbewusst. Halleluja. Dann hätten wir andere Kultur des Scheiterns.
Ja, und glaubst du, dass das in Reichweite ist irgendwo? Oder,
also das, ja, alles das, ist möglich, oder? Ja. Sonst müssen wir uns eh die Kugel geben. Alles ist möglich. Ich meine, Corona lehrt uns das ja. Ne? Dinge, die wir für unmöglich gehalten hätten, sind möglich. Ganze Nationen werden, und zwar quer über einen ganzen Globus, ganze Nationen werden kaserniert. Wenn man das uns gesagt hätte vor 5 Monaten, hätten wir gesagt, forget it. Mhm. Es gibt keinen Menschen, keine Institution, die diese Macht hat. Oh ja, es gab sie über 100 Mal in über 130 Ländern sind Shutdowns verhängt. das kann uns eines lehren. Wir können so viel, wenn wir wollen, als Gemeinschaft. Auch die Politik hat so viel Möglichkeit, wenn sie entschlossen handelt. Also wenn wir in Österreich 9 Millionen Menschen fast einsperren können, von heute auf morgen, gell? Geh nach dein scheiß Haselpapier kaufen und nachher bleib daheim. wenn wir das können, warum sollte man nicht den Leitsatz kein Kind beschämen in der Schule fahren können?
Absolut.
Da müssen wir uns schon selber ernst nehmen. Voraussetzung ist Entschlossenheit und politischer Wille und gesellschaftlicher. Den sehe ich nicht. Ja, da hast du schon recht. Aber den können wir ja ändern. Ja, können wir ändern.
Man hört da im Hintergrund. Moment.
Ja, irgendwas kommt.
Hört man, ja.
Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
Es ist unser Frühstück mit Bier. Bierwagen.
Okay.
Der kommt immer und läutet ein. Der bringt uns quasi ein frisches Bier. Wir stoßen immer an. Das ist ja zwischen.
Okay.
Das ist aber echt schön. Frühstück mit Bier. Gell? Das ist ja. Cheersy,
es wird direkt und das.
Lieber Matthias, der Frühstück mit Bier, Bierwagen, der läutet immer die Zeit ein, wo wir noch so ein bisschen Jugendsünden,
ins Finale.
Rauschgeschichten, die erste Liebe, ein bisschen peinliche Momente, was du normalerweise jetzt nicht so ausplaudern würdest. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist eine Geschichte, die ist mir irgendwann mal passiert?
Echt jetzt?
Die passt zum
Bierwagen. Ich muss jetzt was essen. Machst du das nur mit mir? Oder mit
Nein, dir? Das machen wir immer.
Und das beantworten die Leute?
Ja, gibt es alle möglichen lustigen Geschichten, haben wir da schon erfahren.
Zum
ja?
Beispiel?
Vielleicht irgendwas aus deiner Zeit, wie du nur in der Musi-Gruppen gespielt hast.
Ja, also meine erste Liebe, ja, war tatsächlich bei einem Musikfest, glaube ich. Ja, habe ich meine Angebetete nach Hause gebracht. Und dann, nachdem der Papa auch bei der Musik war und die Mama auch, waren die beschäftigt. Wir wussten, die sind im Zelt. Ne? Super. Und dann haben wir irgendwie im Gartenhaus, glaube ich, ein kurzes Techtelmechtel gemacht. Ich habe ja einen Bieröffner. Ich war nämlich ein Teil bei der Musik als bei Limonade und Bier. Und habe einen Öffner im Hosensack gehabt. Den habe ich ihr in den Rücken hinunterlassen, aber um ihn zu suchen.
Ausgezeichnet.
Ich mag
ihn. Ja, spannend. Ja. Spannende Geschichte. Sehr cool.
Hemmungslos.
Hemmungslos.
Der erste Gruß, glaube ich. Weiß ich
nicht. Was?
Nee, ich hätte gesagt 15 oder sowas.
Haben es die Eltern dann erfahren? Von ihr?
Ja, sie haben schon gewusst, dass ich recht auf sie stehe. Wir waren beide die Kleinsten, glaube ich, der Klasse und waren schon ein Pärchen bei der Erstkommunion, weil das wurde der Größenordnung entsprechend aufgefädelt und da haben wir schon irgendwie den Lied gehabt.
Du hast gesagt, vorhin entfalten ist so ganz wichtig. Jetzt hast du dich jahrelang politisch entfaltet und dann hast du eigentlich von einem Tag auf den anderen gesagt, jetzt ist es vorbei mit der Politik. Das ist ziemlich genau 2 Jahre und einen Monat her jetzt. Wie hast du dich in der Zeit seitdem entfaltet? Wir haben einmal irgendwo gehört, du warst einmal in einer Tour durch Südamerika, hast ein bisschen auch die Esoterik und die Natur genossen. Wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen und wohin wirst du dich jetzt entfalten? Hast du schon ein bisschen einen Plan oder lässt es einfach auf dich zukommen?
Nein, ich habe schon einen Plan, weil wir haben 3 Kinder, die Burnrate der Familie ist beachtlich, auch wenn wir jetzt keine Luxusboote haben und mir reicht eine Familienkutsche vor der Hütte, aber da geht schon was weiter mit 3 Kindern. Ne? Da musst du einen Knödel heimbringen, sonst.
Hast du ja auf ein gutes Gehalt als Politiker verzichtet?
Ja,
jetzt,
schon, quasi? Ja. Aber das, Geld ist super. Man muss schauen, dass man es rechtzeitig hat. Und das ist aber dann irgendwann dazwischen ausgegangen. Dann habe ich halt Kredite aufgenommen, weil ich eben gesagt habe, ich will nicht, es kann man 100 Angebote. Also das. Da kann ich mich nicht beschweren, das war großartig. Also Manager, Vorstand, Co-Unternehmer, was ich was alles. Nur das meiste hat mit mir nicht viel zu tun gehabt, mit meinen Herzensbewegungen. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ich werde nicht sofort was Neues in die Hand nehmen, weil ich möchte auch zu mir kommen noch stärker. Ne? Du bist ja so zugedröhnt in der Politik. Das haben wir alle als Kinder, postmodernen Zeitgeistes, da blast uns jeden Tag hundertfach irgendwie das Leben ins Ohr, was du alles zu tun hast, damit du schön und reich und erfolgreich und gut positioniert bist am Arbeitsmarkt und am Heiratsmarkt und im Fitnesscenter. Also da musst du schon gut hinhören, damit du auch verstehst, was jetzt davon mit dir zu tun hat und was Erwartungen von außen sind. Werbebotschaften, Sachzwänge, Erwartungen in deinem Rucksackerl, die eigentlich deinen Eltern gehören und nicht dir, ne? Und so weiter. Oder deiner Frau und nicht dir. Also ich habe gesagt, ich will zu mir kommen. Und ja, da bin ich fasten gegangen eine Woche, Klosterbarneck, Waldviertel, habe ich einen Retreat gemacht, also einen Rückzug, 4 Tage.
Mit Familie oder dann auch ganz
das
ohne?
War ich allein jeweils im Helenental in Niederösterreich. Dann war ich, also aus dem Parlament raus bin ich ja erst, ich habe eine geordnete Übergabe gemacht. Das glaube ich, war mir ein großes Anliegen für das Land und für die Bewegung und Partei. Das muss ja auch fair sein, die sollen ja Schwung mitnehmen. Sie sollen ja dem Land was bedeuten, weil wir haben da 7 Jahre eingekackelt unter meiner Führung, Ende nie. Ne? Das sind ja 80, 90 Stunden Wochen und das ist 24-7, also es geht, ich habe jede Nacht davon geträumt auch. Ne? Und dann stehst du in der Früh auf, dann ist das Ding wieder da. Und ich habe es geliebt, aber es war halt Zeit dann auch zu übergeben. Und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich einmal ein Buch. Und dann habe ich mich aber auch als Portfoliounternehmer in den Folgemonaten sortiert und habe halt 3 Geschäftsfelder. Also einerseits Autor, Publizist, TV-Schaffender, dann Organisationsentwickler und Coach. Mache ich im dritten Feld viel ehrenamtlich. Mhm. Das war eine Weile lang ein Drittel meiner Arbeitszeit. Jetzt versuche ich das ein bisschen abzuschichten, weil mehr reinkommt jetzt Story.one. Dort bin ich einer der Partner, der mit anschiebt, eine Geschichtenplattform. Da laden wir die Menschen ein, Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Und das macht die Menschen froh, verbindet sie. Lagerfeuer. 20.000 Geschichten haben wir diese Woche herin. Cool. Das ist super. Also ich kann alle, die zuhören, nur einladen. Es tut den Menschen so saugut. Also egal, ob das mein Firmenpart ist mit 82, der endlich eine Möglichkeit gefunden hat, um Geschichten zu erzählen aus seiner Kindheit oder dass meine Nachbarin ist oder ob das Arbeitskollegen sind, frühere. Cool. Das ist berührend. Mhm. Ja, berührend.
Und dieser Moment, wo du beschlossen hast, die Politik zu verlassen, also das war ja kein Zeitpunkt, wo wie bei vielen anderen Politikern, die aus der Politik ausscheiden, wo irgendein Skandal passiert ist oder wo irgendwas nicht gelaufen hat, sondern im Gegenteil, es ist alles eigentlich sehr gut verlaufen. Ich glaube, ihr habt es gerade kurz davor eine Landtagswahl auch wieder sehr erfolgreich geschlagen. Wie hat es da einen speziellen Moment gegeben, wo du beschlossen hast, so, that's it, das war's jetzt? Oder war das so ein laufender Prozess und dann auf einmal ist es gekommen?
Bist du in der Früh aufgewacht und hast gesagt, jetzt will ich das Backel nicht jeden Tag in der Früh haben?
Naja, das ist ein Prozess natürlich. Aber ich beschreibe es eh in meinem vorletzten Buch, Sei Pilot deines Lebens, dass es einige Punkte gab, wo sich das verdichtet hat. Also entschieden habe ich es zu Weihnachten, Neujahr 2017, also 2017, 18. Weihnachten 2017, Neujahr 2018. Es gibt 100 Gründe und es gibt 2 Hauptgründe, das habe ich auch schon oft erklärt und die Leute können es, oder viele wollen es auch nicht glauben. Ich kriege bis heute Zuschriften, was ist denn wirklich passiert und wo ist dein Ibiza und was hast du uns verheimlicht? Wer hat dich erpresst? Am Anfang gab es ja allerhand Gerüchte, der geht zur Novomatic oder der fängt beim Haselsteiner an oder der ist fremdgegangen, sie haben ihn erwischt, er hat Drogen genommen und er wird erpresst, er hat jemand überfahren und muss es verheimlichen. Unglaubliche Dinge. Ja, dann habe ich mit meiner Frau, war ich am Vortag noch von der Pressekonferenz am 7. Mai, am 6. Mai waren wir noch in Amsterdam, weil wir Ausbildung gemeinsam gemacht haben. Und da waren wir natürlich sehr nervös und haben ein bisschen geturtelt und geküsst. Und ich kann mich erinnern, als am nächsten Tag Pressekonferenz alles gut gelaufen war, auch über ein halbes Jahr vorbereitet. Das war unglaublich professionell vorbereitet und auch vertrauensvoll, weil so eine Übergabe ist wie ein, das ist nahe an der Raketenwissenschaft. Ne? Das waren 10 Excel-Seiten voll.
Das glaube ich.
Und wenn der halt da die Zeile 17 auf Seite 2 zündet, bevor die Zeile 12 zündet, fliegt die Rakete halt an die Wand. Ne? Und das ist ja genügend anderen passiert. Wenn ihr euch erinnert, so die letzten Jahre, welche Übergaben eher an die Wand geflogen sind und welche nicht. Und da bin ich unendlich dankbar. Das ist natürlich im Schweiße des Angesichts erarbeitet, aber vor allem Glück. Die zwei Hauptgründe bin ich noch schuldig. Die Erkenntnis zu, naja, 2018, wenn die nächsten vier Landtagswahlen in Summe auch noch gut gehen. Sprich, drei davon gut und vielleicht sogar, wenn alles Gute geht, eine Landesregierungsbeteiligung, wie dann später in Salzburg möglich. Und derzeit immer noch unterwegs, glaube ich, durchaus kraftvoll. Dann ist nach 7 Jahren Aufbauarbeit die Organisation so weit, dass ich gut übergeben kann. Im Augenwinkel habe ich schon meine Nachfolgerin gesehen, die war mehr oder minder bereit, jedenfalls schon mit gewisser Nervosität drauf schauend, wann wird das wohl sein. Und der zweite Grund, die Erkenntnis, dass es mich in der Familie jetzt mehr braucht. Meine Frau hat es jetzt nie so super klasse gefunden, Politik, hat das unterstützt, weil es mein Herzensanliegen war. Aber nach 7 Jahren waren die Nerven ausgefahren und die Energiereserve waren leer. Und heute, gute 1,5 Jahre nach Ausscheiden dann aus dem Parlament, sehe ich das mit ganz großer Klarheit, dass die Ehe Schaden genommen hätte und die Familie, hätte ich es nicht getan. Also das habe ich damals vielleicht im Bauch gespürt, intuitiv.
Aber nicht so klar
und gesehen. Auch im Herzen und habe es dann in Schädel druckt quasi, um eine Deadline zu bekommen. Mhm. Heute sehe ich das auf allen Kanälen, Bauch, Herz, Hirn, ist das glasklar, dass das richtig war. Und so gut gelungen ist, mit viel Glück, dankenswerterweise, dass die Partei ja auch Schwung mitgenommen hat. Die haben ja dann in Umfragen auch dazu gewonnen im Nachgang. Es hat nie so viele Neuzugänge bekommen, also neue Mitglieder in der Partei, wie seit 2014 nie mehr so viele wie in dieser Phase, in diesen Monaten, wo ich übergeben habe. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Das schleicht sich endlich, jetzt kommen sie. Nein, das hat eigentlich diese Bewegung in eine andere Kategorie geschossen. Bis 2017 war immer die Diskussion, ob das ein Prekariat ist, ob die wieder verschwinden, ob's ein One-Hit-Wonder und ob die ausfliegen und brauchen wir es überhaupt. Heute ist es gesetzt, man kann sie mögen oder nicht, das ist mir klar, das ist so in der Politik, aber ich glaube, die absolute Mehrheit der Bevölkerung in Österreich würde sagen, die sind ein fixer Bestandteil des politischen Getriebes und ich mag sie oder ich mag sie nicht, aber es macht Sinn, dass sie da sind. Mhm. Ja. Und das ist super, das freut mich total.
Ein bisschen abschließend, wir stehen ja in der Früh auf und trinken einmal ein Bier zum Frühstück.
Ja, super, so das aufhören damit. Ne? Das führt zu so Dingen wie Ibiza, ne? Das ist verhängnisvoll.
Ja, ist gefährlich. Jeden Tag in der Früh machen wir Gott sei Dank kein Interview. Aber gibt es so eine Tagesroutine, wenn du in der Früh aufstehst? Wie schaut so ein Matthias Strolz-Tag aus? Hast du irgendwelche Routinen? Meditierst du? Wie schaut so eine Routine aus? Hast du irgendwas, was du regelmäßig machst, auch um wieder Energie, Kreativität zu tanken?
Ich habe jetzt keine ausgeprägten Routinen, weil jeder Tag anders ausschaut bei mir. Und zwar wirklich anders. Ja. Das erschwert gewissermaßen Routinen. Und dann kommt diese Corona-Zeit, wo sowieso alles durch den Wind geschossen ist. Und wenn du 3 Kinder hast, ist deine Routine eigentlich da weg. Ja. Weil die Kinder müssen aufstehen und du stehst halt mit auf, weil dann geht's eh los. Und ich habe eine Routine, dass Mittwoch ist Papa-Tag, wo ich den ganzen Tag quasi verantwortlich bin fürs, dass Essen da ist und Kinder betreiben. Ich bin ein berufstätiger Papa.
Was gibt's dann? Gibt's da immer Spaghetti mit Ketchup?
Ja,
oder?
Schon. Nein, Ketchup nicht. highly sophisticated Fischsoße mit Hugo. Nein, ich verbessere mich laufend, aber es ist... Die Damen behaupten, es gibt viel Luft nach oben. Ich bin oft sehr, sehr berührt von meinen Kochkünsten, aber dann alleine mit dem
Befund. Es kommt vom Zwiebelschnee.
Genau. Nein, aber ich lerne dazu da, laufend. Und ich habe sowas wie eine Kurzmeditation auf die Schönheit und Anmut, Beauty and Grace. Und das habe ich 40 Tage trainiert. Das war einmal das Vogel, einmal eine Rosenblüte, einmal der Fuß meiner Tochter, einmal die Sonne in der Föhre. Und nach 40 Tagen hast du sowas internalisiert, also so hast du es integriert. Das sind heute oft nur Sekunden, wo ich beim Rausgehen sage, na, bevor ich jetzt das Handy anhau, schaue ich einmal in den Himmel, schaue ich einmal die Blumen an. Und das ist so ein Kraftanker.
Mhm. Kennen wir.
Das ist großartig. Kennst du das?
Ja.
Das super, wenn du das hast, oder?
Voll. Absolut.
Wie schnell danken kannst.
Oft nur so ein Moment, wo du genau merkst, jetzt ein guter Ausblick und einfach mal Danke sagen. Ist gut, ja.
Und dann bist du im Hamsterrad, ne? Was ja auch okay ist. Ich meine, das ist ja, quasi das war Zeile 19 ne? Beim Kleingedruckten damals. Ne?
Ja.
You will be in the Hamsterrad. Ne? Es ist in Ordnung. Ja? Das ist, gehört auch dazu. Kann jetzt nicht nur abfällig drüber reden.
Ja. Du bist ja ein sehr spiritueller Mensch und dir sind diese Dinge, also du hast da einen sehr starken Connect, glaube ich, auch zur Natur generell. Mhm. Man hat so dieses Bild gehabt in den Medien auch oft, dass du gern Bäume umarmst. Hat dich das, glaubst du, hat dir das auch geschadet öffentlich oder bist du froh, dass du diese Seite auch nach außen gekehrt hast?
Ja, bin ich froh, weil, also ich könnte das jetzt theoretisch unterlegen mit Spiral Dynamics, Integraltheorie, warum das so ist und so weiter. Und das, was ich hier mitgründen wollte und mitgegründet habe, hat für manche Menschen zu sehr geschillert in zu vielen Farben. Das war sehr verwirrend für die Menschen. Ich wollte, also theoretisch begründet wäre es der Wunsch, eine integrale Bewegung und Partei zu gründen. Dazu war die Zeit vielleicht ein bisschen zu früh. Es ist eine sowohl als auch Bewegung, systemische Partei, was auch immer. Das hat keiner auch verstanden. Dann habe ich irgendwann nach eineinhalb Jahren aufgeben und habe gesagt, nennen wir das Ding liberale Partei. Ich wollte kein Etikett des 20. Jahrhunderts. Ne? Diese ganzen Ismen haben über 100 Millionen Menschen umgebracht. Der Liberalismus war noch der harmloseste. Ne? Aber ich habe gesagt, dieses Gewitter an Ismen, ja, das ist unendlich dumpf, das brauchen wir im 21. Jahrhundert nicht. Der Faktum war, dass kein Mensch verstanden hat, was jetzt da gerade Sache war. Dann hat irgendwann der Armin Wolf getwittert auf Basis einer Twitter-Botschaft von mir. Ich habe eine Kaffeelatte bestellt im Parlament und der Kellner, das war damals eine Institution, ein älterer Kellner, der ist mittlerweile nicht mehr da, der hat gesagt, also, was wollen Sie? Also ich sage, Kaffeelatte. Was ist eine Kaffeelatte? Bei uns gibt es keine Kaffeelatte. Also ich sage, Kaffeelatte. Ne? Dann habe ich ihm das beschrieben, sagt er, ein Häferl-Kaffee. Dann habe ich getwittert, also man merkt sich vor, im Parlament gibt es keine Kaffeelatte, bestellen Sie bitte ein Häferl-Kaffee. Ne? Dann twittert der Armin Wolf, ja, Neos sind der Kaffeelatte-Partei. Und das schwingt so ein bisschen mit, die sind sehr beliebig und das ist so, sind rich kids, die aus Langeweile machen so ein bisschen Politik zwischen 16 und 18 Uhr. Und zu dem Zeitpunkt haben wir Millionen ehrenamtliche Stunden schon investiert gehabt, von Tausenden von Menschen. Und das war für mich eine tiefe Kränkung, dass, wenn mir nicht einmal der Armin Wolf versteht, das, was ich da versucht habe zu beschreiben, davor in Interviews, wenn der das quasi auf eine hämische Seite bringt oder auf eine abfällige, dann nehmen wir das Scheißetikett, oder das Etikett, das dem Ganzen am nächsten kommt und die ein Teil der Bevölkerung versteht. Das war liberal. Und dann hat jede öffentliche Marke hat auch eine Negativimpfung. Dafür sorgen schon deine Gegner in der Politik. Ne? Da man, bevor ich geimpft werde als die Prinzessin auf der Erbse oder da sage ich, okay, was ist denn im Angebot? Und dann habe ich gesehen, auf dieser Ecke Nachhaltigkeit, Naturbezug, beginnen sie mich eh schon zu verarschen. Und dann habe ich das selbst promoted. Habe gesagt, das ist eigentlich ein Ritterschlag. Also wenn das Negativste, was man über mich erzählt, ist, er ist ein Balmium-Armer, dann möchte ich das eigentlich aktiv promoten, weil das ist mir allemal lieber als alles andere. Ja?
Weil irgendwas Negatives wird immer gefunden.
Irgendwas Negatives immer und dann ist eh noch keine neoliberale Sau und so weiter, weil die haben mit Neoliberalismus gar nichts zu tun. Meines Erachtens sehen andere anders. Aber als 5%-Partei wirst du in einem Ausmaß fremd definiert, wie es nie für möglich halten würde. Es haben Mitbewerber haben Agenturen angestellt, die uns die Wasserprivatisierung anhängen sollten. Ah. Sie haben Agenturen angestellt, die uns, weil wir ja mein Thema war immer schrittweise Entkriminalisierung von Cannabis, weil ein paar hunderttausend Menschen zu Kriminellen stempeln und sie in kriminelle Abgabekanäle zwingen, wo man dann sagt, willst du noch ein bisschen Koks und Heroin auch noch mithaben? Und sie in die Beschaffungskriminalität zu zwingen. Und all dieser Bullshit halte ich für falsch. Ich halte diese Drogenpolitik für verlogen. Und dann haben wir gesagt, tun wir das liberalisieren, entkriminalisieren. Und das haben wir ein paar Schritte gemacht intern und dann haben sie uns gebrandet auf dieses Eck. Die wollen alle Drogen freigeben und das kann mir heute noch passieren, wenn ich irgendwo in ein Tal kommt, dass mir jemand an einem Stand ist, sagt, du bist ja der meine Kinder vergiften will. Gell? Mhm. Und da haben sie auch, wir wissen heute, dass dafür Agenturen tätig waren und dass die auch wirklich am Abend eine Flasche Shampoos aufgemacht haben mit den Mitarbeitern, weil ich dann am Tag danach in der Kronenzeitung mit einer Fotomontage mit einem Riesenjoint in der Wiese gelegen bin. Und das tut natürlich weh. Also da lacht ihr drüber, natürlich. Nein, ich auch. Klar, ne? Aber, natürlich,
aber das sieht man wieder, wie du vorher schon gesagt hast, Lügen und
ist Intrigen. Unglaublich. Aber mein Onkel hat es nicht lustig gefunden. Ja, das nächste Mal, wo ich auf Besuch war, sagt, hast du eigentlich einen Vogel? Ne? Was habe ich da gewählt? Willst du unsere Kinder umbringen?
Oder was wie? Du unterschreiben musstest bei Seite 33 im Kleingedruckten als Politiker, dass man da quasi
das muss da unterstellt. Auch hier Part of the Deal, habe ich alles gewusst, kommt und wenn es dann konkret kommt, tut es trotzdem weh und natürlich war vieles auch auf Basis von eigenen Fehlern, also das, wir waren halt naiv und du musst halt, manche Dinge kannst nicht lesen im großen Buch über Politik, how to do, musst erleben und ich bin sehr dafür, dass wir Fehler machen, ich bin nur nicht dafür, denselben Fehler zweimal zu machen, das ist dann Dummheit oder Naivität oder Ignoranz, aber Fehler machen ist super und wir haben so einige Fehler gemacht und sie werden auch weiter Fehler machen.
Aber gut, man muss sagen, du bist jetzt als einer der wenigen aus der Politik ausgeschieden, die skandalfrei und eigentlich mit einem sehr positiven Image gegangen sind.
Ja.
Kein Ibiza-Urlaub dabei war und Co. Also du hast ja eigentlich alles erreicht, was man als Politiker, wenn man quasi in Ruhestand geht, erreichen sollte.
Guter Nachruf, ich bin da sehr dankbar. Sagen. Ich habe eine gute Nachricht, wenn man so will. Ja, das tut auch ein bisschen weh. Ne? Da gibt es ja gar nicht Millionen gefühlt Schulterklopfer und du denkst, wenn mich jetzt alle gewählt haben, die dir bei deinem Abgang sagen, oh super, weißt, dann hätte es eigentlich absolute Mehrheit gehabt. Ne? Also Faktum war aber, dass irgendwie ein Zehntel davon dich nur gewählt haben. Auch damit bin ich versöhnt, wobei ich gestehen muss, dass in der Corona-Krise ich ab und zu meinen Frieden mit der Innenpolitik verloren habe. Das führt aber zu weit und eigentlich haben wir ja auch öffentlich, ich gebe auch keine Interviews dazu, ab und zu erleichtere ich mich einmal die Woche auf meinen Social-Media-Kanälen oder einmal in zwei Wochen, weil ich Dinge sehe, die ich für inakzeptabel halte. Oder äußere ich mich mit Vorschlägen, wenn da die ersten kommen und sagen, wir halten die Schulen geschlossen bis September, dann sage ich, ihr seid ja angerannt. Das Lernen ist auch Begegnung, Schule ist auch Beziehungsarbeit, das kannst du nicht mit PDFs hin und her schicken, erledigen. Kinder brauchen auch ihre Freunde. Und dann schreibe ich schon einmal einen Gastkommentar. Standard, kleine Zeitung, Freiburger Nachrichten zum Beispiel in diesem Fall. Und dann halte ich wieder die Pappen, weil ich mich erleichtert habe, weil ich auch gesagt habe, wenn der Altbauer geht, hat er entschlossen, zur Seite zu treten. Du kannst nicht deinen Liegestuhl auf den Balkon stellen und sagen, ich übergebe, ja, und die Schweinderl und die Pfaue und die Hühner gehören nach mir und bei jeder sich bietenden Gelegenheit werde ich ein Kommando in den Hof runterschreien. Das ist, sage ich immer, Abteilung Zoff am Hof. Das würde elend für alle Beteiligten. Deswegen bin ich entschlossen zur Seite getreten und halt die Pappen. Ganz allermeistens. Ja.
Lieber Matthias. Wir halten jetzt auch sozusagen die Pappen. Wir kommen zum Ende und zwar gibt es da immer unseren Bier-Rap. Das heißt, wir fragen dich ganz kurze Fragen und du antwortest so schnell, wie es geht.
Ganz schnell.
Bier Word Rap.
Was ratest du jemandem, der in die Politik gehen will?
Dass sich im Vorfeld um die Reifung seiner Persönlichkeit kümmern möge. Die Prüfungen und Versuchungen werden immens sein.
Mein Lieblingsbaum ist?
Gibt es viele. Schwarzföhre zum einen, auch die Hainbuche ist mein Lebensbaum. Vom Lebensbaumkreis her oben in Wien-Nanzen zu beobachten oder nachzulesen. Ich liebe Kirschbäume im Frühling, wenn sie blühen, wenn sie im Frühsommer die Früchte. Ich liebe alle Bäume, um ehrlich zu sein.
Was ist mir an anderen Menschen besonders wichtig?
Ja, schon, dass es ihnen gut geht. Ich wünsche jedem Menschen von Herzen, dass es ihm gut geht und dass er gut in die Entfaltung kommen möge und seinen Beitrag auch fürs große Ganze gut leben können möge. Das wünsche ich.
Der schönste Ort der Welt für mich ist?
Oh, da gibt es auch viele. Ich habe so ein paar Kraftplätze in Wien, in Vorarlberg. Ich liebe es, in einer vietnamesischen Insel im Wasser zu liegen und auf den Mond zu schauen. Das schreibe ich gerade in meinem nächsten Buch, nämlich die Szene. Also, ich liebe unser Heim als ein Ort der Geborgenheit. Da bin ich offensichtlich auch polyamorös, heißt das. Oder? Also,
ja. Und abschließend noch, mit wem möchtest denn du gerne mal ein Frühstück mit Bier machen? Gibt es irgendwen, wo du sagst, den würde ich gerne mal einladen?
Barack Obama und Bono Vox von U2 hätte ich auf meiner Liste. Ich suche noch die Handynummer von den zwei.
Wenn wir sie bekommen, werden wir sie weiterleiten. Okay. Versprochen. Matthias Strolz, es war ein sehr gemütliches Frühstück mit Bier. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Die Michelle Obama kann es auch sein. Okay? Okay. Er muss nicht Barack sein, er kann zu Hause bleiben.
Wir schicken dir die Telefonnummer weiter. Yeah.
Okay, danke.
Danke dir, Matthias.
Ciao.
Tschüss, Baba.
Frühstück mit Bier.